Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holo und seine Gäste.
In gut einer Woche geht sie also endlich los, die Skisprungsaison 2026/2027. Und ihr kennt es von uns, der Juli ist auch immer der Zeitpunkt für die Regelkunde. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow, in der ich, Luis Holoch, natürlich nicht alleine bin. Ich habe mir Verstärkung geholt in einem unserer südlichen Nachbarländer. Unser Schweizer Kumpel Andi Schuler ist mal wieder da. Grüezi Andi.
Grüezi wohl und ja, willkommen zurück. Danke, Luis, für die Anfrage und schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, freut mich auch. Wir haben uns jetzt längere Zeit nicht gehört und gesehen, sowieso nicht, auch wenn wir das jetzt virtuell tun. Hast du denn überhaupt schon wieder Bock auf die neue Saison, mein Lieber?
Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, deshalb hat man mich auch nicht gehört. Ich hatte tatsächlich ein bisschen ein Winterschlaf wäre jetzt falsch, weil wir haben Mitte Sommer aber einen Frühlings-Skisprungschlaf gemacht und entsprechend auch ja nicht mehr groß mitverfolgt, was alles drumherum geht. Und aus diesem Grund habe ich tatsächlich ja langsam echt wieder Bock, mal ein paar Wettkämpfe mitzuverfolgen, Resultate zu sehen und einfach ja auch wieder nach wie vor die Lieblingssportart einfach am Leben zu erhalten. Das ist definitiv falsch ausgedrückt, aber dass es für mich als ehemaliger Skispringer immer noch da ist und mitverfolgbar ist.
Jetzt bist du ja noch nicht so lange raus aus deiner aktiven Zeit. Was war denn der Juli oder jetzt diese Phase des Jahres immer so für eine Zeit für dich als Skispringer?
Eigentlich eine. Ich mochte die Zeit. Es war eigentlich so die Hauptzeit, wo man wirklich an sich arbeiten konnte. Ja, vielleicht auch mal neue Ansätze zu probieren. Nichtsdestotrotz auch ein bisschen Distanz zum Ganzen gewinnen, weil man halt einfach nicht, also ja, ab Juni gab es dann schon wieder Wettkämpfe, aber noch nicht ganz so viel. Aber es war noch, ernst ist es das ganze Jahr, aber richtig, richtig ernst wird es normalerweise dann im Winter. Und deshalb war diese Zeit ja immer mega cool für mich, eigentlich einfach an sich zu arbeiten, am Skispringer zu tüfteln und so weiter und so fort.
Die hat es ja jetzt auch gebraucht, muss man wahrlich sagen, auch wenn sie natürlich für uns als Fans, die natürlich liebend gerne schon früher Wettkämpfe gesehen hätten, ziemlich lang geworden ist. Aber wir hoffen natürlich, dass wir euch die mit unseren letzten Folgen so angenehm wie möglich gestalten konnten. Und ich hatte es im Intro gesagt, neue Saison erfordern im Skispringen auch automatisch immer neue Regeln. Und auf die wollen wir heute schauen. Und ich kann jetzt schon mal sagen, boah, war das anstrengend, sich da durchzuforsten. Also das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, als ich angefangen habe. Wir fangen erstmal an, würde ich sagen, mit so ein bisschen leichter Kost. Eine, die dich ja vielleicht auch nochmal selbst betreffen wird. Du bist ja ab und zu doch nochmal als Vorspringer am Start. Und da gab es jetzt eine Regeländerung, dass nämlich bei Hybridwettkämpfen, ihr erinnert euch vielleicht, also bei jenen Wettkämpfen, wo auf Eisspur angefahren und auf Matte gelandet wird, mindestens 8 Vorspringer verfügbar sein müssen. Ich glaube, bei deinen Einsätzen war das nie ein großes Thema, oder? Ihr wart immer deutlich mehr als diese 8.
Ja, definitiv. Ich war zwar nie bei einem Hybridwettkampf als definitiv nicht als Vorspringer dabei. Auf internationaler Ebene auch nicht als aktiver Sportler. Aber ich würde mal sagen, das war nie ein Thema, dass da nicht 8 dabei waren. Aber es braucht definitiv 8, weil auch, ja gerade wenn man Eisspur hat, die muss man einfahren. Die hat, wenn man die kühlt, gibt es einen kleinen Film oben auf dem Eis und entsprechend stockt das dann. Und das Einzige, was tatsächlich hilft, ist, dass man ja paar Vorspringer runterschicken kann, damit dann auch die Startnummer 1 entsprechend faire Verhältnisse vorfindet.
Die einzigen Wettkämpfe, die es ja jetzt im Sommer Grand Prix betrifft, sind ja die in Klingenthal Ende Oktober. Also da werden wir mal schauen, wie viele da am Start sind. Aber da mache ich mir auch keine Sorgen, dass das nicht 8, wahrscheinlich werden es am Ende eher 16 oder so sein. Also die sind ja auch sehr, sehr fleißig, was das angeht, die Burschen. Das kann man definitiv so sagen. Dann ja. Neue Saison bedeutet auch immer ein Umbruch, was die Altersklassen angeht. Ja, und Andi, jetzt dürfen wir zwei, obwohl wir auch nicht die Ältesten sind, uns alt fühlen. Wenn wir da schauen, bei der Junioren-WM startberechtigt sind jetzt die Jahrgänge 2007 bis 2011. Und 2011 ist das gute Stichwort, weil in allen Seniorenklassen, also FIS Cup, COC, Weltcup, Weltmeisterschaften und Olympia, ist 2011 jetzt der jüngste Jahrgang, der dabei sein darf. Also Leute, die halb so alt sind wie wir.
Tatsächlich, ja.
Ja.
Ist nochmal um ein Jahr gekürzt worden. Ich glaube, vorher war es 16, wenn ich mich richtig erinnern mag.
Ja.
Vielleicht kannst du mich da okay bestätigen, danke. Ja, finde ich per se nicht schlecht, weil kommt dann auch immer ein bisschen drauf an, in den Teenie-Jahren, wie weit ist der Athlet schon entwickelt, und wenn es jetzt dann einfach aufgrund der Altersklasse daran scheitert, obwohl man eigentlich saugut Ski springt, dass man eigentlich mit den Senioren schon mitmachen darf, ja, finde ich das definitiv ein wichtiges Jahr, wo da mit eingefügt worden ist.
Das ist denn jetzt schon fast das, was wirklich leicht verdaulich ist, was ebenfalls aufgefallen ist in den neuen Regeln, was auch noch allgemeingültig ist, ist, dass es ein neues Prozedere beim Einlegen eines Protests gibt. Hat es ja auch in der letzten Saison durchaus potenzielle Anlässe für gegeben. Wahrscheinlich ist man deswegen auch nochmal hingegangen und hat das Ganze nachgeschärft. Es ist jetzt so, dass wenn es einen Protest geben soll von irgendeinem Team aus, dann muss dieser 5 Minuten nach Ende des betreffenden Durchgangs mündlich gegenüber einem Jurymitglied geäußert werden. Und dann wird er auch erst gültig, innerhalb von 15 Minuten auch schriftlich dem Wettkampfsekretär vorgelegt werden, samt einer Gebühr von 100 Schweizer Franken. Und das gilt auch bei Weltmeisterschaften und Olympia. Finde ich ehrlicherweise eine ziemlich knappe Frist. Also offensichtlich möchte man da seitens der FIS möglichst schnell ein offizielles Ergebnis haben.
Ja, ich finde die Zeitspanne schon auch kurz. Ich meine, im, sag jetzt mal, Normalfall, ja, kann sie einhaltbar sein, aber jetzt mal je nachdem, was passiert, weil im Protest macht man ja, weil etwas passiert, wo man nicht damit einverstanden ist, kann es ja auch gut sein, dass man vielleicht mit dem Athleten mal Rücksprache noch halten möchte, oder vielleicht hat man ein Video vom Sprung gemacht und etwas gesehen, whatever, und dann die Limite einzuhalten. Ich stelle mir das so vor, dass jetzt jeder Trainer ein vorausgefülltes Formular hat, wo er noch seine Notizen einfügen kann,
ja,
und die 100 Schweizer Franken Bargeld mit dabei hat, dass er dann möglichst schnell ist. Aber ja, ich finde jetzt die Limite selber auch recht sportlich.
Ja, vor allem das so zu formulieren, dass es juristisch wasserdicht ist. Also das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit daran, weil etwas zu formulieren, womit man nicht einverstanden ist, gut, das ist noch relativ schnell gemacht, aber wie du sagst, jetzt auch gerade noch Rücksprache zu halten und vielleicht Details irgendwie hinzuzufügen, die noch wichtig werden könnten. Ja, knapp. Knappe Kiste, würde ich mal behaupten. Ja.
Dann gehört zukünftig zum Betreuerstab wohl noch eine Sekretärin oder ein Sekretär dazu, wo da immer gewappnet ist auf mögliche Einsätze.
Und eine gute Rechtsschutzversicherung, ja, genau. Da freuen sich die Schweizer Versicherungen wieder, ja, super. Alles ein Geschäftsmodell, ja. Gut, eine letzte allgemeine Thematik gibt es noch. Es gibt eine Änderung im Wettkampfprogramm. Und zwar gab es bislang den Passus, der wortwörtlich so gelautet hat: Bei allen internationalen Skisprungwettkämpfen sollen 2 Wertungsdurchgänge durchgeführt werden. Der ist jetzt Geschichte. Stattdessen steht da jetzt, Zitat, die Anzahl der Wertungsdurchgänge ist abhängig vom Format im Wettkampfkalender. Das Wettkampfprogramm muss auch einen Probedurchgang beinhalten. Die Teilnahme am Probedurchgang ist dem Springen überlassen. In besonderen Situationen kann ein Wettkampf auch ohne Probedurchgang im FIS-Serienkalender aufgeführt werden. Ergänzend dazu, unter außergewöhnlichen Umständen, in denen es nicht möglich ist, mehrere Wertungsdurchgänge auszutragen, kann der Renndirektor oder Cup-Koordinator in seinem Ermessen auch einen Wettkampf mit nur einem Durchgang ansetzen. Heißt erstmal, Sandro Pertile und seine Kollegen in den Klassen darunter können, wenn sie es nicht für möglich halten, zwei Durchgänge durchzuführen, sagen, heute nur einen Durchgang. Wobei ich mich dann so gefragt habe, ist da nicht eher die Regel der Realität angepasst worden, weil wir im letzten Winter ja auch in Lahti, meine ich, einen Wettkampf hatten, der auch nur mit einem Durchgang durchgeführt wurde.
Ich schließe mich dir da an, ja, weil eigentlich ist das, ich nehme mal an, die Regel der Realität angepasst worden, weil es war dann oftmals, oder ja, wenn halt das Wetter nicht mitspielt oder was auch immer, dann gab es sehr oft einfach nur einen Durchgang schon. Kann halt jetzt sein, wenn es eigentlich im Vorhinein schon klar niedergeschrieben ist, fällt es vielleicht dann auch einfacher, das Programm entsprechend zu legen, wenn vielleicht mal ein Fenster aufpoppt, wo man, ja, wo man sieht, okay, da könnte es gut sein. Ich sage jetzt mal, wenn das Wetter nicht mitspielt, entsprechend macht es definitiv Sinn, dass es einfach mal niedergeschrieben ist und im Reglement integriert ist, ja.
Gibt ja auch Veranstaltungen, wo das Programm ganz anders angesetzt ist, als wir das kennen. Auch dafür gibt es jetzt nochmal eine Regeländerung. Da heißt es nämlich in außergewöhnlichen, wie, du hast es gerade angesprochen, ungünstigen Wetterverhältnissen oder anderen Umständen, kann ein Probedurchgang abgesagt werden, wenn es zuvor im Wettkampfprogramm mindestens einen durchgeführten Trainingsdurchgang gab. Heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn es vorher kein Training gab, muss es einen Probedurchgang geben. Also du kannst keinen Wettkampf haben ohne entweder einen Trainingsdurchgang oder einen Probedurchgang.
Ja, ich glaube, auch das ist jetzt die niedergeschriebene Realität. Ich war ein bisschen überrascht, wo ich es gelesen habe, ganz ehrlich, weil ich dachte, es war eigentlich schon zuvor so, weil irgendwie hieß es immer, wenn wir mal Wettkämpfe hatten, wo es Diskussionen gab, weil halt das Wetter nicht mitmacht, ja, es müsste mindestens ein Durchgang vorneweg muss stattgefunden haben, ansonsten geht es nicht. Und ja, die Regel widerspiegelt das jetzt eigentlich nur.
Ja, auch das würde ich sagen, ist soweit noch verständlich. Dann stürzen wir uns jetzt mal in das Thema Material und Materialkontrolle vor allem. Auch ein absoluter Dauerbrenner, nicht erst seitdem es die Flugshow gibt, aber auch da ist viel, viel passiert. Wir versuchen euch das jetzt so transparent und anschaulich wie möglich zu erklären. Das ist sicherlich nicht so einfach in einem Audioformat, aber nichtsdestotrotz gab es da einige Dinge, wo wir sagten, das ist auch für den Normalo-Skisprung-Fan durchaus interessant. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit der technischen Abnahme des Anzugs. Das ist ja im Großen und Ganzen eine Neuerung, die ja im Anschluss an den WM-Skandal in Trondheim nochmal verschärft wurde. Aber es gab es ja natürlich vorher auch schon, seitdem die Anzahl der Anzüge auch limitiert wurde. Und da gab es jetzt auch noch mal einige Klarstellungen in den Regeln. Das Wichtigste in aller Kürze, diese technische Abnahme darf nur im Zusammenhang mit einem Weltcup- oder Sommer-Grand Prix-Wettkampf durchgeführt werden. Dementsprechend gibt es jetzt gerade im Sommer und dann eben auch vereinzelt im Weltcup entsprechende Termine. Die FIS ist außerdem dazu verpflichtet, diese technische Abnahme denjenigen Athleten anzubieten, die noch keinen Anzug registriert haben. Klar, sonst können sie auch nicht starten, logischerweise. Ist ja Grundvoraussetzung dafür. Es ist so, dass auch pro Athlet nur ein Anzug bei der technischen Abnahme registriert werden kann. Also du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, hier, ich habe hier vier Anzüge, bitte einmal durchchippen. Das geht auch nicht. Die einzige Ausnahme ist, wenn jemand Teile an dem Anzug ausgetauscht hat, sei es aufgrund von Schäden oder was auch immer, oder eben Ersatzanzüge liefern musste. Und was haben wir noch? Eine zusätzliche technische Abnahme darf nur von Athleten beantragt werden, die noch keinen Anzug im Anzugssystem registriert haben, allerdings nur ein Athlet pro Mannschaft zugelassen. Ist ja denn natürlich ist es Saisonstart, ist auch logisch. Allerdings gibt es dafür auch die Ausnahme der nationalen Gruppe, weil ja nicht gesagt ist, dass die im Sommer Grand Prix oder Weltcup vorher schon mal am Start gewesen sind. Allerdings für diejenigen, die permanent starten, ist es so, dass sie bei Wettkämpfen in ihrem eigenen Land keinen Ersatzanzug zur technischen Abnahme mitbringen dürfen. Also wenn sie einen benutzen wollen, muss der vorher schon im System vermerkt sein.
Das ist die ganze Anpassung, weil ich war aktiv nicht Sportler, wo das Ganze eingeführt ist. Wenn ich mir jetzt auch so durchlese, denke ich mir einfach, ja, da gehört dann schon auch eine Menge Strategie hinzu. Okay, wie, wo, wann, was. Und ja, auch planerisch ist es also einfach on top noch mal was Zusätzliches, wobei man ja nicht wenige Regeln sonst schon hat. Aber im Kern finde ich es völlig in Ordnung, weil halt, ja, wenn wir jetzt rückblickend mit dem WM-Skandal, der passiert ist, mit allen Schlupflöchern, die man irgendwie schon gefunden hat, ja, ist so klar, jeder muss nach dem fahren, sonst gibt es Probleme, und entsprechend finde ich es eigentlich ganz gut. Und kann mir jetzt auch vorstellen, wenn man als Athlet sich da mal in diese Prozedur eingelebt hat, dann ist es halt einfach ja part of the game, bei jedem gehört es dazu, und man weiß, wie mit seinem Anzug umzugehen ist, ja.
Der Vorteil, sagen wir mal, in Sachen Strategie oder ja, Registrierung der Anzüge liegt ja auch darin, dass die FIS explizit vorschreibt, in welchem Zeitraum man neue Anzüge überhaupt in den Pool bringen darf. Da gibt es eine Auflistung. Auch das in aller Kürze. Es gibt im Sommer Grand Prix ja zwei Perioden und da gibt es pro Periode einen Anzug, den man ins Spiel bringen darf. Dann zu Winterstart. Von Lillehammer bis TTC Neustadt, das ist ja das vorletzte Wochenende vor Weihnachten, ist es ebenfalls ein Anzug. Dann zwischen Engelberg und Sapporo, was Ende Januar ist, ist es ebenfalls ein Anzug. Dann von Villingen bis kurz vor der WM in Falun ein weiterer. Und schlussendlich dann noch für die WM plus Oslo und Planica, sodass wir dann sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen auf eine Stückzahl von 6 Anzüge pro Saison kommen.
Und das ist eigentlich, wenn man einen Skisprunganzug beachtet, nicht mega viel. Also das hat man wirklich mal, ich würde, die 6 Anzüge, die sind schnell aufgebraucht. Und entsprechend, ja, gehört dann eine ordentliche Menge Strategie dazu, dass man halt einen Anzug dann abnimmt, bei dem man sich sicher ist, dass der eigentlich der richtige dann ist. Und ich finde das schon noch cool, dass das Ganze ist, ja, man hat weniger Materialverschleiß, mega, mega positiv, aber nichtsdestotrotz gehört dann auch ein bisschen, ja, eine zusätzliche Komponente dazu, dass man halt, ja, weitblickend sein Material entsprechend ready hat. Und man macht es in dem Sinne auch fair, weil es, ja, betrifft dann auch die kleinen Nationen, können die großen Nationen nicht mit jedem Wochenende ein neuer Anzug kommen. Das gleicht es dann auch wieder aus, würde ich sagen. Und von dem her, ja, eigentlich, ich finde die Regel an sich ganz okay und mega angebracht.
Wie viel davon ist denn dann in diesem Zusammenspiel eigentlich, sagen wir mal, Thema des Athleten und wie viel hängt dann auch einfach vom Servicemann ab, dass der den Laden da im Griff hat?
Boah, ich glaube, das ist 50-50 schwer zu sagen, aber das, ja, das muss sauber zusammenspielen, sage ich jetzt mal. Weil schlussendlich ist der Athlet der spürt, der sich in einem Anzug wohlfindet oder nicht wohlfindet, wo vielleicht merkt, hey, da passt irgendwas nicht ganz so gut rein. Und entsprechend, ja, muss man dann auch Priorität irgendwo setzen können. Okay, was ist vielleicht sage jetzt mal, nice to have. Und was ist zwingend notwendig dann für den nächsten Anzug? Weil man passt dem nicht grundlegend an. Meistens ist man eher am Feintunen. Und da gehört dann logischerweise der Servicemann oder die Anzugsnäherin oder der Anzugsnäher oder wer auch immer, da gehört schon eine sehr gute Zusammenarbeit dazu und entsprechend auch ein großer Anteil von der Serviceperson.
Die sind dann inzwischen weniger in der Herstellung neuer Anzüge beschäftigt, wie wir das gerade ja auch gehört haben, wenn man sich dann überlegt. Ich meine, Sandro Pertile hätte uns mal erzählt bei einem Medientermin, dass bevor es diese Kontingentierung gab, dass Athleten in einer Saison teilweise 50 Anzüge benutzt haben. Wenn man sich jetzt dann überlegt, es sind jetzt mittlerweile nur noch 6, dann weiß man, was man da so eingeleitet hat.
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, ich komme noch von einer kleinen Skisprungnation, aber ich habe auch so, ich sage jetzt mal, bei den intensiven Saisons habe ich easy mal 15 Anzüge durchgelassen, weil man halt dazumals einen neuen Anzug haben wollte, wenn wichtige Wettkämpfe angestanden sind. Und jetzt muss man sich's halt einteilen. Das ist der große Unterschied, was ich aber, wie gesagt, eigentlich ganz korrekt und okay finde.
Spielen alle inzwischen auf demselben Spielfeld, zumindest was das Thema angeht. Auf jeden Fall finde ich auch sehr positiv. Die Frage ist natürlich auch, wie darf ich denn so einen Anzug überhaupt nutzen? Auch da wurde nochmal konkretisiert. Es heißt jetzt von der FIS, dass man nur noch einen Anzug pro Wettkampf benutzen darf. Jetzt ist die Frage, was ist ein Wettkampf? Achtung, Training und Probedurchgang zählen nicht mit, sondern nur eben die Qualifikation plus die Wertungsdurchgänge, unabhängig davon, ob es jetzt nur einer ist, wenn was abgesagt wird, ob es zwei sind klassischerweise, ob es drei bei einem Superteam sind oder vier bei einer Skiflug-WM. Es sind auch nur noch zwei Anzüge insgesamt pro Weltcup- und Sommer-Grand Prix-Event erlaubt. Allerdings natürlich erst, wenn sie überhaupt in dem Pool sind, also jetzt zu Saisonbeginn logischerweise noch nicht. Gleiches gilt auch für Olympia, Skiflug-WMs, Weltmeisterschaften und die Vierschanzentournee. Und da sind wir wieder bei der Verantwortlichkeit des Athleten. Er ist dafür verantwortlich, dass die Chips vor oder nach dem Sprung gescannt werden. Also du musst aktiv zu der Kontrollperson hingehen, ansonsten ja, darfst du leider nicht am Wettkampf teilnehmen.
Das kann ich auch noch nicht aus meiner aktiven Zeit, sage ich jetzt mal logischerweise vom Fernseher. Aber ja, ich meine, vor dem Sprung, ja, ich nehme jetzt auch mal an, nach dem Sprung ist es ja dann schon offensichtlich, wo man hingehen muss, aber ist halt schon noch etwas, was man immer einfach in sein Ritual mit einkalkulieren muss, dass man es auch macht, weil wenn man es nicht macht, ja, ist man weg von der Rangliste, das will keiner. Und denke ich jetzt aber mal, ich meine, das sind alles Profiathleten ab internationaler Ebene entsprechend, sollte das nicht ein Riesending sein. Und was ich eigentlich auch cool finde, ist schon auch die Nutzung des Anzugs, dass es einer pro Wettkampf ist. Entsprechend kann auch jetzt mal, sage ich, die ganze Anzugskontrolle viel besser durchgeführt werden, weil man halt weiß, okay, der Athlet kann nicht mit einem anderen Anzug im nächsten Durchgang auftauchen. Entsprechend, wenn ich was kontrolliert habe, ist es noch gleich im nächsten Sprung. Und das sollte auch dem Kontrolleur extrem entgegenkommen.
Ja, er bekommt dann zusätzliche Arbeit, wenn ein Athlet oder eine Athletin Schäden an einem Anzug feststellt. Die müssen allerdings sofort gemeldet werden und dann obliegt es der Kontrollperson, darüber zu entscheiden, was passiert. Was wichtig ist, man darf den Anzug für den nächsten Durchgang, wenn es denn noch einen gibt, tauschen, ist dann allerdings verpflichtend zu einer Materialkontrolle geladen. Also du kannst nicht einfach an dem Container vorbei spazieren. Und es wurde auch nochmal klargestellt, was man reparieren darf. Kleinere Löcher können geklebt oder mit einer Folie von maximal 2 cm Durchmesser geflickt werden. Allerdings nur ein Flicken pro Anzugteil. Das heißt, wenn du zwei Löcher an einem Arm hast, Pech gehabt, dann ist der Arm eben nicht tauglich. Man darf die beschädigten Teile ganz austauschen, das wäre dann die bessere Lösung. Man darf auch den ganzen Anzug austauschen. Allerdings muss unabhängig davon, was man da jetzt macht, das in der FIS-Anzugsdatenbank erfasst werden und die anderen Teams werden über dieses Vorgehen auch informiert, zumindest deren Transparenz halber. Ob der Zuschauer davon erfährt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln an der Stelle.
Ja, wenn ich so rückblickend zu meiner Skisprungzeit schaue, ganz ehrlich, es passiert extrem selten, dass man einen Anzug tatsächlich beschädigt, so dass er nicht mehr sprungbar ist oder dass es ein Loch gibt oder whatever. Da muss man schon extrem blöde hinfallen oder sich auch, sage ich jetzt mal, rundherum nicht ganz clever verhalten. Also entsprechend sollte es eigentlich auch nicht ein großes Thema sein. Ich finde es aber gut, ist es niedergeschrieben. So ist es klar, falls es mal so weit kommt, okay, dann hat man die Regel dazu. Das Einzige, was ich nicht ganz verstehe, ist den gesamten Anzug austauschen, falls er beschädigt ist. Bedeutet das, dass man dann wieder sein Kontingent aufbraucht? Aber das ist ja eigentlich vordefiniert. Oder je nach Schaden darf man halt den ganzen austauschen oder nicht? Das frage ich mich ein bisschen.
So wie ich das verstehe, wenn es diesen Schaden gibt, darfst du einfach einen neuen Anzug hernehmen. Das ist ja auch die Ausnahme, die wir in der technischen Abnahme hatten, dass du da noch einen weiteren registrieren darfst.
Okay, also entsprechend hat man. Get it, ja. Ja, dann
Es ist
macht
dann
das Sinn.
zwar unglücklich, weil du dann potenziell ja einen schon in den Pool bringst, den du gar nicht reinbringen wolltest, aber du hast dann zumindest einen.
Ja, dann macht es durchaus Sinn, ja. Aber dann nehme ich mal an, bemüht man sich eher den kaputtgegangenen, je nachdem, wie stark er kaputt ist, auch noch entsprechend so zu shapen, dass er auch noch springbar ist.
Das würde ich auch mal behaupten, ja. Gut, wir kommen so langsam von der Abnahme zum Thema Messung. Auch das ist ja ein absoluter Evergreen, wie eingangs schon gesagt. Es wurden jetzt auch nochmal Details festgelegt, wie denn diese Messungen ablaufen, sowohl bei der Materialkontrolle als auch bei den Körpermessungen, die es ja im Vorhinein gibt, damit man diese Werte überhaupt ermittelt. Ist es so, dass man aufrecht stehen muss, die Beine 30 Zentimeter auseinander hält, die Arme 20 Zentimeter vom Körper wegbewegen und sich logischerweise während der Kontrolle nicht bewegen darf. Ich denke, soweit ist das alles noch einleuchtend, kann ja jeder mal zu Hause auch nachmachen. Was ich interessant fand, ist, dass manuelle Messungen nur noch im FIS Cup, ICOC und COC der nordischen Kombination erlaubt sind. Das heißt, sobald man außerhalb von diesen Klassen unterwegs ist, werden diese Anzüge dann, diese Messungen dann mit Geräten vorgenommen. Und was natürlich jetzt auch wieder aktuell ist, gerade im Sommer, sind die 3D-Körperscans, die ja auch noch relativ frisch sind. Für die Saison 2026, 2027 müssen diese vor Ende Oktober durchgeführt werden. Solange dürfte man noch mit den alten Werten springen. Es sei denn, man hat bei der FIS angemeldet, dass man derzeit verletzt ist. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das nachzuholen. Ich weiß gar nicht, war das bei dieser 3D-Körperscan, war das zu deiner Zeit schon ein Thema oder kam das auch erst danach?
Das kam auch erst danach. Bei
Aha,
mir war
knapp
noch
verpasst.
alles manuell. Obwohl ich das eigentlich cool finde, weil ja, dann ist es auch wieder für jeden gleich, oder?
Ja.
Und ja, was bei mir aber auch schon so war, und ich glaube, das ist jetzt einfach auch noch sauber niedergeschrieben, die Körperhaltung bei der Kontrolle, also dass die Beine entsprechend 30 cm auseinander sind, Arme 20 cm weg vom Körper. Und ja, eigentlich wäre ich gespannt. Müssten wir vielleicht mal eine extra Folge machen über den Scanner, wie der so, sich so verhält. Aber ja, eigentlich, ich nehme mal an, ein einfacher Bodyscan, wo dann all die Maße ermittelt und entsprechend sollte es ja dann für jeden gleich sein, was eigentlich gut ist im Grundansatz.
Stichwort Messtoleranz ist auf jeden Fall deutlich geringer, als wenn das ein Mensch macht, logischerweise. Von daher erstmal positiv. War es denn bei dir auch noch so, ich weiß, jetzt wird es ein bisschen intim, dass diese Körpermessungen, auch wenn es jetzt manuelle waren zu der Zeit, in skisprungspezifischer Unterwäsche durchgeführt werden? Oder wie war das zu deiner Zeit?
Ja, das war. Darf ich schon erzählen? Also wir mussten entsprechende Unterwäsche anhaben. Die wurden, ich glaube, die werden mittlerweile sogar schon kontrolliert, oder? Dort war es,
Ja.
dort musste man einfach ja, Männerslips anhaben in diesem Sinne. Bei Männern, bei den Damen weiß ich nicht ganz genau, was die Anforderungen waren, aber das war eigentlich bei meiner Zeit die. Ja, das Einzige. Und entsprechend, entweder man hat es dabei oder man wurde nicht vermessen.
Ja. Was jetzt noch ergänzt wurde, man darf auch inzwischen am Oberkörper aufliegende Unterwäsche tragen, also im Prinzip eher so hautenge Thermowäsche, wie man das kennt, vielleicht vom Skifahren oder so. Und bei den Frauen, was ich für selbstverständlich achte, dass die Sport-BHs tragen dürfen. Also das ist auch nochmal festgestellt worden. Ansonsten gibt es da viele, viele Kleinigkeiten. Die man logischerweise auch als Zuschauer gar nicht so mitbekommt, wie das abzulaufen hat, ist es teilweise auch sehr, sehr kompliziert, weil da auch mit wirklich sehr, sehr spezifischen Maßen gearbeitet wird, wo da wirklich auch ja, der Athlet, die Athletin sehr gefordert ist, da irgendwie drauf zu achten. Also es ist auch schon viel, was ich finde, was da von einem abverlangt wurde. Ist dir in den Punkten, die du jetzt vor dir siehst, erneut noch irgendwas aufgefallen, was man an der Stelle vielleicht für die Leute da draußen noch unbedingt erwähnen müsste, weil ansonsten, glaube ich, verwirrt man damit mehr, wenn man das noch weiter vertieft.
Ganz ehrlich, nein, also es geht einfach mehr darum, wo wie gemessen wird. Aber ja, das sieht eigentlich alles relativ, jetzt mal in Skisprung-Sprache relativ normal aus und jetzt nichts, was für mich extrem heraussticht.
Okay. Also klar, ist in erster Linie, glaube ich, auch für den Kontrolleur wichtig, dass er sich an diese Anweisungen hält, weil sonst hast du vielleicht auch abweichende Messergebnisse.
Ganz
Und
klar, ja.
ja, für den Athleten, für die Athletin und natürlich auch diejenigen, die das Material bereitstellen, ja, wichtige Punkte, auf die zu achten ist dann logischerweise. Falls ihr euch mal gefragt habt, was ist eigentlich mit Springerinnen und Springern, die Schmuck tragen oder medizinische Sensoren oder so, dann können wir euch sagen, weil es eben in den Equipment-Bestimmungen so festgestellt wurde, dass das generell verboten ist. Es gibt aber Ausnahmefälle, zum Beispiel die Sensoren von Swiss Timing, mit denen ja relativ viel gearbeitet wurde, gerade auch beim Thema Skifliegen, um so Werte zu ermitteln wie Geschwindigkeitszunahme, Höhe etc. Also das ist logischerweise von der Regel ausgenommen. Ebenfalls medizinische Sensoren wie zum Beispiel Blutzucker, also für Diabetiker natürlich jetzt in dem Fall ganz besonders entsprechend, oder Hörgeräte, die darf man logischerweise auch benutzen. Man muss sie allerdings im Vorhinein anmelden. Also da gibt es dann ein Portal bei der FIS, wo man diese medizinischen Dinge eben eintragen muss, damit die Kontrolleure eben Bescheid wissen. Und was auch noch zugelassen wird, sind Piercings, Ohrringe, Eheringe oder ähnliche Schmuckstücke, die sich ohne Hilfsmittel oder Gewalt nicht vom Körper entfernen lassen. Also zumindest da, wie ich finde, behält man den gesunden Menschenverstand bei und zwingt dann niemanden, irgendwie eine OP über sich ergehen zu lassen, nur um Skispringen zu können.
Ja, ich denke jetzt nur mal an Ohrenring oder Ehering. Verschafft man sich definitiv nicht den zusätzlichen Vorteil, wenn man den unter dem Helm respektive unter dem Handschuh tragt. Außer, dass man vielleicht ein 2, 3 Gramm schwerer ist. Entsprechend ist es eher ein Nachteil, aber kann dann wieder zum Vorteil werden, wenn man weiß, okay, man trägt seine Ehringe auch beim Sport oder die Lieblingsohrringe auch unter dem Helm kann einem auch ein gutes Gefühl geben, oder?
Ja, definitiv, ja. Was ich wirklich interessant fand und wo ich mir so denke, also wenn es jetzt nicht jemand explizit versucht hat, dann frage ich mich, warum es das ins Reglement geschafft hat. dass festgestellt wurde, dass es nicht nur am Athleten verboten ist, sondern auch an der Ausrüstung. Also es müssen Leute versucht haben, irgendwo irgendwelche Sachen zu befestigen, weil ansonsten frage ich mich, warum. Also klar, gut, dass es klargestellt wurde, aber es muss ja einen Anlass gegeben haben für diese Klarstellung, denke ich mir.
Sehr guter Input. Ich kann mich nur noch erinnern, es war mal, also auch beim Skifahren, jetzt nicht nur beim Skispringen, waren mal die Helme mit diesen Hasenohren oder so den Öhrchen im Trend, vielleicht aufgrund dessen
Ja,
oder
ja.
whatever. Aber ja, ich glaube, das wäre auch ohne die Klarstellung eigentlich klar genug gewesen.
Hätte man so verständigen oder hätte man sich so stillschweigend darauf verständigen können, ja. Aber bevor da irgendwelche Spielräume geöffnet werden, von denen man sich das gar nicht im Vorhinein gedacht hätte, ist es gut, dass sie jetzt geschlossen wurden. Von daher gibt es da, glaube ich, nichts, was man daran schlecht finden kann. Zum Abschluss haben wir uns noch das Thema Ski aufgehoben. Wir könnten euch auch noch ganz viele tolle Dinge erzählen über die Bindungen, über die Schuhe, über die Handschuhe. Am Anzug hat sich wahnsinnig viel geändert. Es gibt auch wieder einen neuen Schnitt bei den Frauen. Es hat sich was bei der Unterwäsche geändert, aber wir wollten das in einem für euch verträglichen Rahmen belassen. Deswegen schauen wir zum Abschluss noch auf das Thema Ski. Und der erste Passus, der sich dort geändert hat, was ich auch sehr interessant finde, dass das vorher gar nicht festgelegt wurde, ist nämlich, dass die Skilänge auf dem Ski angegeben werden muss. Also da muss niedergeschrieben sein drauf, wie lang dieser Ski ist. Wobei ich, glaube ich, noch keinen Ski gesehen habe, wo das nicht drauf geschrieben stand. Weil woher sollst du sonst wissen, wie lang die Dinger sind?
Ich habe noch nie einen Ski gesprungen, wo keine Skilänge drauf gewesen ist. Ist die standardmäßig mit drauf? Ja, man will ja wissen, wie lange der Ski ist. Ja, aber könnte dann vielleicht mit dem Punkt, dass der Sticker, den du sicher gleich erwähnst, mit drauf sein muss, dass man es auch entsprechend sauber deklariert, sage ich jetzt mal.
Ja, die Skilänge ist ja vor allem deswegen wichtig, weil sie ja in Relation zu deinem Body Mass Index steht, ne? Also du musst halt aufpassen, dass du nicht längere Ski springst als die, die zu deinem Gewicht passen.
Ja, genau, sonst hat man unter Umständen ein Problem, wenn der Ski zu lange ist, das Körpergewicht zu gering, dann kriegt man ein DSQ, Disqualified. Und ja, logischerweise kann der Kontrolleur auch manuell nachmessen, aber ja, also jeder Hersteller schreibt normalerweise die Skilänge eigentlich mit drauf.
Ja, ist ja auch, kennt man ja auch von, also wenn ihr da draußen alpine Skifahrer, Skifahrerinnen seid, dann kennt ihr das ja auch, da steht das ja auch in aller Regel hinten am Skiende drauf, also von daher im Skispringen ist das nicht anders. Was ebenfalls nochmal niedergeschrieben wurde, ist das Mindestgewicht. Und da stellt sich ja die Frage, wie wird so ein Ski überhaupt gewogen? Und im Skispringen ist es so, dass diese Gewichtsabnahme erfolgt mit dem Ski, logischerweise als Grundmittel, aber auch das Bindungssystem und mögliche Ausgleichsgewichte, die der ein oder andere oder die ein oder andere ans Skiende montiert, eben zusammengewogen werden müssen, entsprechend der eigenen Länge plus nochmal 200 Gramm für das Bindungssystem. Also ganz plastisch anhand von zwei Beispielen, eine Ski von Länge 2,50 Meter sind dann eben 2,5 Kilogramm plus 0,2. Ein Ski von Länge 2,62 Meter sind 2,62 Kilogramm plus 0,2. Ich glaube, soweit so normal. Wird sich auch nicht großartig zu dem geändert haben, wie du das kanntest, Andi.
Ja, ich glaube, zu meiner Zeit war das noch kein Thema zumindest, aber ja, sehe ich jetzt schlussendlich ein bisschen als Herstellersache. Der muss dem entsprechend treu bleiben, sonst hat er dann irgendwann mal ein Problem und ich glaube, kein Skihersteller will, dass schlussendlich ein Athlet disqualifiziert will, weil sein Ski nicht dem Reglement entspricht.
War ja auch ein aktuelles Thema in der letzten Saison, kann ich mich erinnern, dass es da einige Disqualifikationen gab von Athletinnen und Athleten, deren Skischaufel nicht ausreichend gebogen war. Ich glaube, das hat angefangen mit Juliane Seifert in Klingenthal und dann hatten wir noch einige Slatna-Athleten, die dann auch aus dem Verkehr gezogen wurden. Deswegen, da musste dann nochmal nachgebessert werden. Aber wie du sagst, kann der Athlet sehr wenig dran machen.
Ich würde das ein Stück weit verneinigen. Und zwar kann ich da eine coole Story von mir selbst mit einbringen. Ich hatte zu meinen Anfangszeiten bei internationalen Wettkämpfen hatte ich eher das Problem, dass ich sage jetzt mal, mein Wettkampfgewicht hinkriege. Also heißt, ich war eher ein bisschen zu leicht. Entsprechend, ich kann mich erinnern, das war ein Alpencup in Einsiedeln, also auch in der Heimat. Und ich kam dann auf die glorreiche Idee, okay, dass ich jetzt nicht vorher noch extrem reinschaufeln muss oder viel trinke, damit ich mich auch wohlfühle, schneide ich doch den Ski ab. Und dann habe ich irgendwie am hinteren Ende den Ski abgeschnitten, das war dazumals tatsächlich erlaubt, und vorne die Schaufel abgeschliffen. Und ich hatte noch nie zuvor meine Schaufel kontrolliert gehabt, aber an diesem Wettkampf dann wurde die Schaufel kontrolliert und ich habe es nicht korrekt selber ausgeschliffen in diesem Sinne. Entsprechend passte er nicht mehr in die Schablone und ich wurde disqualifiziert. Und das war damals für mich ein extrem gutes Resultat und es war ein Learning für das ganze Leben, aber ich glaube, das passiert heutzutage
Boah.
hoffentlich keinem mehr.
Das ist ja grausam. Da ist dir ja dein eigener Erfinderreichtum tatsächlich zum Verhängnis geworden, kann man sagen.
Sozusagen, und eigentlich nur aus dem Gutwill, dass ich dem, ja, auch dem Reglement entsprechend Skispringen wollte, aber ich war einfach, ja, um es auf den Punkt zu bringen, zu blöde, das sauber zu machen.
Shit, wie ärgerlich. Ja, das ist bitter. Aber okay, ich glaube, unsere Zuhörerschaft freut sich über so eine Geschichte, weil das ist schon im Kuriositätenkabinett ist das ganz weit vorne. Ja. Heute hättest du tatsächlich ja ein Problem, wenn du einfach ein Skiende abschneidest, weil dann passt ja das mit der Längenrelation der Bindung nicht mehr. Ne? Die muss ja einen gewissen Abstand
Ja,
haben, nach vorne wie nach hinten.
also du kannst dann auch die Bindung entsprechend, die kannst du noch ganz leicht schieben, weil also das Loch, wo man schraubt, da hat's, kann man, die Bindung hat dann noch leicht Spielraum und entsprechend habe ich, glaube ich, dazu sogar meine Bindung leicht zurückversetzt, also neue Löcher in den Ski gebohrt, dass auch dann die Relation wieder stimmt. Und es war eigentlich ein riesen Zusatzaufwand für gar nichts am Schluss. Und ja, das würde dann gehen. Das Einzige, was ich mir jetzt ein bisschen unschlüssig bin, wenn es für das heutige Reglement geht, ob, wie es dann mit der Länge ist, ob, ja, weil man ist, stimmt dann eigentlich nicht mehr mit der Länge überein, die man ausweist, ob man das vielleicht irgendwie beantragen kann oder whatever. Aber im Normalfall passiert das eigentlich nicht. Also man hat als Topathlet, sage ich jetzt mal, ein, zwei, drei verschiedene Skilängen mit dabei. Man weiß, okay, wann brauche ich welche? Vielleicht, wenn man ein bisschen knapp dran ist mit dem Gewicht und entsprechend müsste es eigentlich gar kein Thema sein.
Eine weitere Sache, die das Ganze jetzt für den damals noch jungen Andreas Schuler sehr erschwert hätte, ist das, was ab der nächsten Saison kommt, was wir aber jetzt auf jeden Fall auch schon mal erwähnen wollen, weil das wirklich eine sehr interessante Geschichte ist. Das ist jetzt was, was nach und nach kommt, nämlich dass nicht nur es bei den Anzügen eben Label gibt, dass die den FIS-Spezifikationen entsprechen, sondern eben ab spätestens der nächsten Weltcup-Saison auch ein Label für die Ski. Das soll bestätigen, dass eben die Ski den FIS-Spezifikationen entsprechen. Dafür gibt es ein von der FIS gefertigtes Konformitätsetikett, ein wunderschönes deutsches Wort, wie ich finde. Und das wird dann an der Oberseite des Skis, allerdings hinter dem Bindungsbereich, angebracht, an einer Stelle, die während des Wettkampfs gut sichtbar ist und auch sichtbar bleiben muss. Also die darf nicht irgendwie versteckt werden oder so, weil sonst kommt der Materialkontrolleur. Und was obendrein wichtig ist, dass dieses Etikett unentfernbar ist, wo ich sehr gespannt bin, wie sie das bewerkstelligen wollen, dass man das wirklich gar nicht mehr abkriegt.
Unentfernbar, ja. In
Großes
den Ski
Wort.
mit einbrennen. Ja, schon ein großes Wort, aber eigentlich sollte man auch irgendeinen Klebstoff finden, der dann den Witterungsverhältnissen trotzen kann. Aber ja, ich finde Kleber an sich eigentlich, ja, ist mehr halt dann Konformitätssache.
Ja.
Ich kenne es noch von dem Helm, dass der auch solch einen Kleber drauf haben muss. Und jetzt eigentlich zur Vollständigkeit, ja, auch noch beim Ski, was ja auch richtig ist. Und sollte sich irgendwie herausstellen, dass der Hersteller dem dann nicht treu wäre, dann hätte er ein recht großes Problem. Entsprechend bin ich mir ziemlich sicher bemüht, dass sich jeder da daran hält, was, ja, was auch gut ist.
Also zumindest der Teil fällt dann auch definitiv in den Zuständigkeitsbereich der Hersteller. Das ist dann nichts, wofür der Athlet Sorge zu tragen hat, dass er zum Materialkontrolleur rennen und um einen so einen Aufkleber bitten muss, so wie wir das
Ja,
verstehen.
das muss eigentlich mit, ja, mit drauf sein in diesem Sinne.
Ja. Wird dann noch festgeschrieben, was da so drauf zu stehen hat. Ich verlinke euch auch das Reglement, falls ihr das unbedingt nachlesen wollt, könnt ihr das dann auch nochmal nachlesen, nachschlagen in diesem ewig langen PDF-Dokument der FIS. Aber in diesem Konformitätsetikett geht es halt eben darum, dass der Hersteller garantiert, dass die Ski alle FIS-Anforderungen, und das sind nicht wenige, können wir euch an der Stelle sagen, erfüllen, aber da spezialisieren sie sich ja dann entsprechend drauf. Gut, dann haben wir die aus unserer Sicht wichtigsten Themen soweit erstmal abgearbeitet. Wenn es von eurer Seite aus dazu Nachfragen gibt oder ihr andere Details wissen wollt, schreibt uns das gerne. Dann gehen wir in einer gesonderten Folge aber nochmal drauf ein. Aber jetzt in dem Rahmen ist das, glaube ich, alles, was im Großen und Ganzen nachvollziehbar und für euch hoffentlich erklärbar zu vertreten ist oder verklärbar. Ihr wisst, was ich meine. dass es auch nicht zu viel an Input ist, weil es ja doch schon sehr, sehr spezifisch ist. Und eine Neuerung im Skibereich hat es ja gegeben. Wir sehen ab der neuen Saison wieder rote Skier. Hast du vielleicht auch auf Social Media gesehen, lieber Andi. Die Firma Fischer hat sich nämlich mit der Firma Fischer zusammengetan, ein Unternehmen aus Deutschland, was für Befestigungstechniken bekannt ist, und die ja, haben die Ski quasi als Werbefläche sozusagen ja, für sich gebucht sozusagen. Das Ganze geht jetzt über 4 Jahre, also wundert euch nicht, wenn ihr demnächst ab dem Sommer Grand Prix Athletinnen und Athleten mit roten Fischer-Ski seht, ist kein neuer Hersteller, sondern eine neue Skimarke.
Fischer auf Fischer
A
in diesem
match made in
Sinne.
heaven, würde ich sagen, oder? Besser geht doch gar
Ja.
nicht. Ein weiterer Name in der vielfältigen Geschichte, also was wir da alles hatten in den letzten Jahren. Wir hatten Flüge.de, die la uns lange begleitet hatten. Wir hatten Verivox zwischenzeitlich mal. Wir hatten auch Sport 2000. Wir hatten andere rote Fischer-Ski von Löffler. Habe ich noch was vergessen?
Ja,
Jetzt haben.
BWT ist nach wie vor im Spiel.
Ah, jo, stimmt, klar, logisch. Wir haben Peltonen, die auf Slatna-Ski gebrandet sind, die orangenen Ski.
Ja, sonst kommt mir jetzt auch nichts gerade in den Sinn. Also zumindest so brandingmäßig, was da noch im Umlauf war.
Ja, alles andere waren, glaube ich, tatsächlich echte Skihersteller, ja.
Ja.
Auf jeden Fall ein neuer Farbtupfer. Ganz so bunt ist die Skiherstellerlandschaft ja nicht mehr, wie wir das noch aus der Kindheit kennen, mit Atomic und Rossignol,
Germina.
Elan, was es da nicht alles gab, Germina.
Ja, da gab es schon noch tatsächlich ein paar verschiedene. Ich habe mit
Sporten.
Sporten habe ich angefangen. VRS gab es auch noch mal.
Ja.
Gab dann schon in der Vergangenheit noch ein paar andere Klötze, sage ich jetzt mal. Zum Teil waren es auch echte Skisprungklötze, nicht Skier.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir den Laden dicht an dieser Stelle. Wir hoffen, wir konnten euch zumindest in dem Sinne noch ein bisschen näher auf die neue Saison vorbereiten. Freuen uns jetzt auch, dass es losgeht, dass wir auch endlich nicht um das Drumherum sprechen können, sondern eben auch über das, was uns dann auf den Schanzen so zu erwarten hat. Und ja, dass wir besser vorbereitet sind. Haben wir auch dir zu verdanken, lieber Andi. Deswegen schön, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, danke schön. Und auch wenn das Thema recht detailliert werden kann, es war interessant und ich bin eigentlich sehr positiv gestimmt mit der ganzen Materialgeschichte, dass wir im Skispringen eine sehr gute Richtung gehen, dass es hat zwar ein Riesenreglement, es wird viel kontrolliert, aber ich habe das Gefühl, man bringt es jetzt tatsächlich hin, irgendwo die ganze Fairness über den Sport hin gerecht zu werden, und entsprechend wurden da richtige Schritte nicht nur in die Wege geleitet, sondern verfolgt man jetzt auch strikt, und das finde ich eigentlich cool zu sehen, ja.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Solange der Sport am Ende ein Gewinner ist, sind wir es natürlich als Beobachter und Begleiter natürlich auch. Dann würde ich sagen, das war es jetzt mit der unmittelbaren Vorbereitung auf den Sommer Grand Prix. Wir melden uns dann nach den ersten beiden Einzeln der Frauen und Männer in Wiesbaden wieder. Haben wir so einen ersten Eindruck davon, wie gut die Leute aktuell drauf sind. Darauf freuen wir uns, wünschen euch viel Spaß mit den Wettkämpfen und sagen bis zum nächsten Mal. Wie immer, fliegt, soweit es geht.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.